Fühlst du dich manchmal wie gelähmt und kannst den ersten Schritt nicht gehen? Hast du manchmal das Gefühl, ich bin einfach nie gut genug. Wenn ich irgendwann gut genug wäre, dann könnte ich ja beginnen. Dahinter steckt oft ein Perfektionismus, den wir bereits als Kind antrainiert bekommen haben. Und Perfektionismus kann uns blockieren, kann uns bremsen, denn wir sind schließlich nie gut genug, nie schlau genug und nie wertvoll genug. Und wenn wir den Perfektionismus über uns herrschen lassen, dann rutschen wir ganz leicht hinein in eine Aufschieberitis, in ein "Ich mache das mal irgendwann, wenn ich mich so weit fühle". Und heute möchte ich mal dieses Thema mit euch aufrollen, hinter die Kulissen schauen, prüfen, ob du vielleicht auch eine Portion Perfektionismus abgekriegt hast. Und ich möchte dir Lösungsansätze zeigen, wie wir uns von dem Perfektionismus befreien können. Herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast und falls du neu hier bist, mein Name ist Lea Hamann. Ich beschäftige mich mit körperorientiertem Coaching und begleite Menschen dabei, ihren inneren Traumaberg zu schmelzen, damit sie unbeschwert ihren Weg gehen können. Und in der heutigen Folge möchte ich mir da mal das Thema Perfektionismus vorknöpfen, weil in letzter Zeit fällt mir das bei mir persönlich auf und auch immer wieder bei Menschen, die mir begegnen, dass hinter vielen unserer Blockaden und dem Gefühl, nicht beginnen zu können und wie gelähmt zu sein, eigentlich ein unaufgelöster Perfektionismus steckt. Und ich würde gerne ganz vorne mit euch beginnen und mal auf die Entwicklung des Menschen schauen und überlegen, welche Puzzlesteine wir denn eigentlich brauchen, um in ein entspanntes Tun zu kommen, um wirklich unsere Schritte gehen zu können. Nicht nur innerlich zu fühlen, ja, das möchte ich gerne, oder zu hoffen und zu wünschen, sondern wirklich auch ins Tun zu kommen. Und unsere Handlungsfähigkeit, die Wirksamkeit, die wir dann in die Welt bringen, die entwickelt sich schrittweise entlang unseres Wachstums und entlang dieser inneren und äußeren Schritte, die wir als Mensch gehen. Und ich finde es ganz spannend, dass unsere Handlungsfähigkeit nicht mit dem Tun beginnt, sondern unsere Entwicklung als Menschen, die beginnt im Sein. Wenn wir mal an ein Baby denken, ein Baby, dem es wirklich richtig gut geht, was sich total wohl und geborgen fühlt und alles bekommt, was es braucht. Dieses Baby ist weniger im Tun, dass es jeden Morgen aufwacht und sagt, wow, ich habe so viele Projekte und ich will so viel erledigen, sondern dieses Baby verbringt die meiste Zeit im Sein. Ich bin einfach erstmal da. Und viele Menschen finden Babys langweilig. Ich finde diese Menschen langweilig. Eigentlich sind Babys ein totales Geschenk, weil sie zeigen uns diese langsame, verträumte Welt, wo man einfach nur da ist, wo nichts im Außen von überragender Bedeutung ist. Nicht, welchen Beruf du hast, wie viel Erfolg du hast, was du heute alles schon Tolles gemacht hast, sondern es zählen nur die ganz einfachen, direkten Dinge. Fühle ich mich warm? Fühle ich mich geborgen? Ist jemand da, der mich mag, der für mich sorgt? Und ich bin einfach nur in diesem Sein. Babys sind eigentlich in so einem Zustand der tiefen Meditation. Und das bildet im Grunde das Fundament für unser Menschsein, aber auch für unser Tun. Unser Tun beginnt nicht im Tun, sondern im Sein. Und das Spannende ist, wenn wir uns dann weiterentwickeln, in die Kindheit kommen, wenn wir kein Baby mehr sind, da kommt mehr von unserer Kraft herein, oftmals erst in Form von Aggression. lustigerweise. Und wir haben einen großen Hang erstmal zum Spiel. Ja, und das mit der Aggression, da bringe ich immer gerne ein Tierbeispiel. Wenn ihr euch so eine Löwenmama mit ihren Löwenkindern anschaut, dann sieht man das oft ganz toll, dass die Löwenkinder so ein bisschen frech auf der Löwenmama rumklettern oder wenn sie läuft, ihr in den Schwanz beißen oder an ihr hochspringen, sie so ein bisschen anknurren, so halb spielerisch. Aber da ist so eine gewisse Aggression, so ein, ich mache jetzt auch mal was, ich komme jetzt nach vorne, ich zeige mich, ich bin auch groß, ich bin auch da. Und diese Tiereltern, die können immer so toll damit umgehen, die bleiben so ganz ruhig und man spürt total ihre Würde, ihre Kraft, ihre Präsenz im Körper. Die schimpfen nicht, die fürchten sich auch nicht vor ihren vorwitzigen Jungen, sondern die sind so ganz souverän und begegnen den Kleinen dann immer genau richtig. Ja, wenn es zu aufmüpfig wird, dann kriegt es mal einen Dämpfer oder kriegt einen größeren Löwenbrüller, dass es sich ein bisschen zurückzieht und wieder ein bisschen mehr auf Distanz geht. Und manchmal gibt es so ein Rangeln und Raufen, wo die große, schwere Mama, die kampferprobte Mama sozusagen den Kleinen erlaubt, sich selbst auch zu erfahren im Spiel. In diesem Spiel und wo sie ihre Kraft auch herauslassen dürfen. Und das ist so eine Art ideale Mischung, die alle Kinder, auch Menschenkinder im Grunde brauchen. Und wo wir als Menschen manchmal so ein klein bisschen einen Fehler machen, dass wir, wenn diese Kraft aus den Kindern zum Vorschein kommt, dann vielleicht erstmal erschrecken. Ja, weil wir dann sehen, boah, das Kind zieht ja alles runter oder reißt alles rum oder stampft auf einmal rum und hat einen Trotzanfall. Und wo man dann vielleicht das Gefühl bekommt, oh, ich muss diese Kraft deckeln, ich muss das muss weg, das ist falsch, das ist böse, alle sollen immer lieb sein. Eigentlich diese Wildheit, diese Kraft in uns, die soll im Grunde, die braucht ein Gegenüber, die braucht Begegnung, die braucht dieses Raufen und Spielen und Rangeln, um ein richtiges Maß zu finden. Und gleichzeitig brauchen wir auch eben diesen Raum zu spielen. Und ich glaube, dass das heute manchmal in Vergessenheit gerät. Einerseits, weil Kinder so oft vorm Bildschirm sitzen und man denkt, naja, dann, das ist ja auch so eine Art Spiel, aber das ist ja gar kein Spiel. Für Spiel braucht man die Fantasie, man braucht den ganzen Körper, alle Sinne, man muss eintauchen in diese Welt, fantasievoll irgendwelche Geschichten erfinden, irgendwelche Spiele entwickeln und da dann rein sich vertiefen können, auch für lange Zeit, ohne ständig beobachtet zu werden, ohne ständig gefragt zu werden, ja, was soll denn daraus werden? Was ist denn der didaktische Nutzen von diesem Spiel? Ist das auch, lernt ihr dabei auch eine Fremdsprache oder? Sondern es soll einfach dieses sinnlose, zwecklose Spiel sein. Spiel einfach nur des Spiels willen. Das ist super wichtig für die menschliche Entwicklung. Wenn wir das haben, wenn unsere Kraft rauskommen darf und wir dürfen spielen, das ist die perfekte Entwicklung für uns Menschen. Da bricht sich sozusagen unsere Handlungskraft ihren Weg und wir lernen unsere eigene Kraft kennen. Wir lernen auch, wenn wir ein gutes Gegenüber haben, wo die Grenzen sind, wo wir vielleicht übers Ziel hinausschießen, zu viel gemacht haben oder wir lernen, wo wir zu wenig gemacht haben. Und wir lernen dieses Spiel, dass man Sachen anfängt, dass man sich hineinspielen kann in etwas Neues und spielerisch lernen kann, ausprobieren kann, mit einer Leichtigkeit Dingen begegnen kann. Und dann, wenn wir diese Zeit hatten, kommt dann der Teenager, der sagt, und ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt meinen Weg. Ich habe jetzt rausgefunden, was mir am meisten Freude macht oder was mir wichtig ist. Und ich gehe jetzt auch mal meinen eigenen Weg und traue mich auch mal, das ja, da weiterzumachen, da weiterzugehen, weiterzuforschen. Und wenn wir dann das Glück haben, in den Erwachsenenzustand irgendwann zu kommen, der Erwachsene, der entwickelt im Grunde die Weisheit, all diese unterschiedlichen Bereiche zu integrieren und zu halten. Das Sein darf seinen Platz in mir und in meinem Alltag bekommen. Das Spiel darf seinen Platz in mir und aber auch in meinem Alltag haben. Und diesen Mut, meinen Weg zu gehen, auch das darf seinen Platz bekommen. Und der heilsame Erwachsene, der koordiniert und ordnet sozusagen all die unterschiedlichen Bereiche. So, und der Perfektionismus, der begegnet uns oftmals in dieser Kindphase. Das Baby, ja, da haben die Erwachsenen wahrscheinlich oft noch das Gefühl, ja, wir können dem zwar versuchen, unseren Perfektionismus aufzudrücken, aber das versteht sowieso noch nicht. Aber sobald das Kind anfängt, Sprache zu verstehen und sich so ein bisschen nach außen hin orientieren kann, da kommt dann oft der Perfektionismus. Und für manche Familien, wenn man da aufgewachsen ist, dann ist einfach der Perfektionismus zum Beispiel, die Kinder müssen immer sauber angezogen sein. Ja, du hast ein gebügeltes Hemd an oder ein frisch gewaschenes Kleidchen und das muss heute Abend noch genauso weiß und rosa oder wie auch immer sein, wie jetzt frisch aus der Waschmaschine. Es muss alles gut aussehen und die Kinder sind wie so Modepüppchen, die einfach immer vorzeigen und repräsentieren müssen und sich nicht dreckig machen dürfen. Und sobald sie nur mal ein bisschen ausscheren und an den Bach, in die Matschpfütze und zu den Tieren hinstreben, dann heißt es, nein, nein, du hast doch frische Kleidung an oder nicht mit deinen neuen Schuhen. Und das kann eine Art von Perfektionismus sein, die uns im Lauf der Jahre dann körperlich richtig steif machen kann. Auch wenn heute niemand neben dir steht und sagt, ja, mach das nicht so oder so. Da kann immer noch diese Steifheit im Körper da sein, die das steife innere Kind einfach in uns, ja, in uns hineinbringt, auch heute noch. Perfektionismus kann aber auch sich auf die Arbeit beziehen. Also es gibt auch sehr leistungsorientierte Familien. Da geht es dann nicht so sehr darum, dass man immer toll aussehen soll, sondern man soll immer Leistung erbringen. Und zwar soll man es immer perfekt machen. Du sollst in der Schule immer eine beste Note haben. Ich kann mich noch erinnern, also in der Zeit im Gymnasium, dass es da wirklich auch Eltern gab, die, wenn der Sohn nicht die beste Note hatte in der ganzen Klasse, dann wurde schon ausgeschimpft zu Hause. Und ja, wie unangenehm, ja, selbst wenn derjenige dann eine 1 minus hatte oder so, das war dann, weil jemand anders hatte eine 1, das war dann nicht mehr gut, das war dann gar nichts mehr wert. Und dann ist sozusagen die kleine, dünne Ebene, wo man Anerkennung bekommt oder wo man okay ist, die ist so winzig klein. Das ist immer nur, wenn man alles richtig gemacht hat, wenn alles perfekt ist. Ja, und manche Kinder reagieren darauf mit, sie werden Streber und sie wollen halt immer das erreichen und zwingen sich diese Leistung geradezu ab. Und dann gibt es andere, die sagen, ich schaffe das ja eh nicht, mir ist jetzt eh alles egal, dann schreibe ich halt immer eine 5 und dann habe ich meine Ruhe. Ihr schimpft ja sowieso nur, dann kann ich euch auch Grund geben zu schimpfen. Und bei anderen ist es eben dieses, dass man nie einfach spielen durfte in der Kindheit, sondern dass alles immer einen Sinn haben musste. Also entweder musste man was lernen oder man musste was für andere tun oder es war einfach irgendwas, was irgendeinen Sinn ständig hatte, wo es immer ein Ziel gab und was erreicht werden musste. Und wo man dann als Kind irgendwie das Gefühl hat, das ganze Leben ist immer nur so durchstrukturiert und man muss immer irgendwas was Sinnvolles tun und es muss alles immer einen Sinn haben. Und es gibt nicht diese Räume für Spiel, für Ausprobieren, zum Lernen, zum Entdecken. Und was ich ganz oft erlebt habe bei Leuten, die diese Perfektion besonders stark erlebt haben, dass sie das Gefühl hatten, alles wurde immer beobachtet und bewertet von so harten Augen und so einem harten Bewusstsein. Also nicht liebevoll und wohlwollend und wow, wer bist du denn und was kommt aus dir heraus zum Vorschein, sondern nur immer, okay, machst du es richtig oder machst du es falsch? Bist du perfekt oder bist du absolut wertlos? Und da in solchem perfektionistischen Klima gibt es einfach keinen Raum zu wachsen. Es ist so, dass alles, was wir beginnen, müssen wir erst lernen. Und ein Teil vom Lernen ist das Spiel. Wenn du dieses spielerische Element hast, dann gehst du an neue Herausforderungen ganz anders heran. Du fängst an, damit rumzuspielen mit dem Neuen und du lernst es dann in Windeseile. Wenn dir das spielerische Element fehlt, dann gehst du an das Neue ran und auf deinen Schultern lastet schon dieser Druck, ich muss es perfekt machen. Ich darf nicht lernen, das gibt's nicht. Ich darf nicht auch mal anfangen und Fehler machen, das gibt's schon gar nicht. Ich muss es eigentlich aus dem Stand heraus direkt perfekt machen können. Und welche Fähigkeiten kann man schon auf Anhieb ohne Lernkurve sofort perfekt leisten und erbringen? Wie soll das möglich sein? Ist jemand vom Himmel auf ein Pferd gefallen und kann auf einmal reiten, ohne es je gelernt zu haben? Gewinnt sofort ein Reitturnier. Egal welche Art von Sport oder ein Instrument spielen oder vor anderen Menschen sprechen oder die Arbeit machen, die du machen möchtest oder lernen, einen Garten anzulegen. Es ist überall ein Lernen, ein Wachsen und wir haben entweder den Raum gehabt, das spielerisch in der Kindheit tun zu dürfen und wir haben entweder erlebt, ich bin wertvoll, auch während ich lerne, ich bin wertvoll, wenn ich mich bemühe, wenn ich mich einbringe, wenn ich mich anstrenge, nicht für das Ergebnis bin ich liebenswert, sondern ich bin die ganze Zeit liebenswert. Und manchmal habe ich ein tolles Ergebnis und manchmal hat es halt einfach noch nicht wirklich hingehauen. Und ich glaube, dass dieser Perfektionismus auch eine Form von Gewalt ist, wenn das uns in der Kindheit begegnet, weil diese Perfektion einfach eine Art, dieser Perfektionismus beinhaltet eine Art Liebesentzug. Du bekommst keine Liebe, keine Anerkennung, keine Unterstützung, es sei denn, du bist perfekt und du bringst die perfekte Leistung. Wir geben dir keinen Raum zu lernen, keinen Raum zu wachsen, keine Unterstützung, da zum Ziel hinzukommen, sondern wir stehen sozusagen neben dir mit einem kalten Blick, mit einem abschätzigen Blick und sagen, also erst wenn du hier oben bist, dann bist du was wert. Und dann vielleicht auch nur so ein bisschen. Und viele Kinder, die sich gezwungen haben, dieser perfektionistischen Anforderung gerecht zu werden, waren dann auch manchmal total enttäuscht. Weil jemand, der dir ständig die Liebe entzieht und die Anerkennung entzieht, wenn du dann mal eine perfekte Leistung erbringst, glaub bloß nicht, dass derjenige dann weiß, wie er dich liebevoll wahrnehmen kann. Liebe ist nichts, was man an- und ausschaltet, sondern das ist eine innere Haltung, in der man entweder ist oder nicht ist. Und jemand, der nicht in dieser Haltung ist und ständig dir sagt, ja, weil du nicht gut genug bist, Selbst wenn du dann irgendwie es schaffst, gut genug zu sein, wird derjenige nicht in der Lage sein, dir diese Liebe zu geben. Und das ist nicht deine Schuld, sondern das ist die Haltung, in der dieser Mensch drinne ist. Ich glaube, dass Kinder, die diesem Perfektionismus ausgesetzt waren, tatsächlich eine Form von Gewalt erlebt haben und Spuren davon tragen und dass sie einfach dann als Erwachsene das Gefühl haben, ich habe nie den Raum zu beginnen, den Raum zu lernen und ich fühle mich nie wohl mit meiner eigenen Entwicklung. Ich fühle mich wohl, wenn ich etwas super, super gut kann. Aber wenn ich anfange oder irgendwo in der Mitte bin, mir die Herausforderungen begegnen und ich Fehler mache, oh, das kann ich kaum aushalten. Und ein anderer Nebeneffekt ist diese Aufschieberitis. Ja, dass man einfach sich wie gelähmt fühlt und alle Projekte, die vor einem sind oder alle also To-Dos, die auf der Liste stehen, dass man eine richtige Handlungsblockade einfach hat. Und das stammt total oft aus diesem Perfektionismus, den man erlebt hat. Weil man spürt diese urteilenden Augen, diese negative Stimme, die zu dir spricht. Und dann ist man wie gelähmt und kann nicht beginnen und kann nicht lernen und spielerisch an das Neue herangehen. Das war eine der größten Lernschritte für mich, mit einer von meinen liebevollen Helferinnen, die mich begleiten in meiner Traumaheilung, dass immer wenn schlimme Sachen aus meinem Inneren zum Vorschein kamen, dann hat sie zu mir gesagt, lass uns doch einfach mal neugierig sein. Neugierig sein, was da dahinter steckt und wie du damit umgehen kannst. Und ich dachte dann immer so, boah, neugierig, spielerisch, neugierig, offen, das ist so fremd für mich. Ich wollte es immer sofort meistern, sofort können, sofort schaffen, sofort wissen, wie es geht. Aber das war so wichtig für mich, mal jemanden an meiner Seite zu haben, der eben nicht sagt, spring gleich von 0 auf 100, sondern jemand, der sagt, geh doch von 0 auf 1. Und von 1 nach 2 und von 2 nach 3 und guck doch einfach mal. Und ich bin an deiner Seite und ich helfe dir, aber du kannst ja erstmal einfach gucken, was da ist und was da passiert. Und das war für mich so ein totales Aha-Erlebnis und so was ganz Schönes auch. Und zum spielerischen Element fällt mir auch noch ein, das war für mich auch was, was total aus meinem Leben raus war. Ich denke, wenn man sehr viel im Überlebensmodus ist und es wirklich immer ums Überleben geht und dass man irgendwie durchkommen will, da gibt es keinen Raum zu spielen. Weil Spielen ist etwas, was in Geborgenheit, in Sicherheit sich entfaltet. Und für mich war das tatsächlich am Anfang von meiner Selbstständigkeit so, dass ich gemerkt habe, ich bin wie gelähmt und ich kann nichts Kreatives machen. Ich will immer gleich ein perfektes Ergebnis. Und ich habe mir damals dann einen Sack mit Bauklötzchen, mit so Bausteinen aus Holz gekauft, weil ich gemerkt habe, ich muss erstmal wieder locker werden. Ich bin viel zu verkrampft und durch die Zeit im Gymnasium, in der Schule und Abitur und so. Ich bin viel zu verkopft und verkrampft und ergebnisorientiert, viel zu eng. Meine Kreativität braucht ja Raum und ich muss erstmal beginnen und spielen und ausprobieren und gucken, was geschieht und dann wachsen damit. Und dieser Sack mit Bauklötzchen, das war so der Anfang, wo ich gemerkt habe, damals habe ich Blogbeiträge geschrieben, da lief bei mir alles noch mehr schriftlich. Und dann, statt mich immer gleich an den Computer zu setzen, so ganz kalt und sofort anzufangen zu schreiben, habe ich erstmal den Umweg gemacht über erstmal spielen, erstmal ein bisschen reinkommen, erstmal in die Hände kommen, in die Bewegung, Sachen wahrnehmen, fühlen, die Ideen schweifen lassen und dann anfangen zu schreiben. Und ich habe gemerkt, dass je mehr dieses spielerische Element zurückkehren durfte in meinem Leben, erstmal ist die Freude zurückgekommen. Ich habe aber auch gemerkt, das macht was mit dem Ergebnis, was danach dabei rauskommt. Weil wenn ich in diesem perfektionistischen, oh mein Gott, ich muss mir ganz viel Druck machen und muss ein perfektes Ergebnis abliefern, wenn ich da ganz starr und stur drinne bin, dann ist auch das Ergebnis sowas wie so rausgequetschtes und das wirkt dann so ein bisschen grau und steif und eng und klein und tragisch. Und wenn dieser Raum da ist zu spielen, auch der Mut, auch mal was Hässliches zu machen, das war für mich als Kunststudentin so eine Offenbarung, dass ein Bild, was man nur malt mit dem Wunsch, dass was Schönes dabei rauskommt, ist furchtbar. Ich habe eine Weile, wenn ich Leinwände bespannt habe, dann habe ich die immer erstmal im Atelier auf den Boden gelegt, den Stoff, und bin mit den dreckigen Schuhen drüber gelaufen und habe die so ein bisschen verknüttelt und ein bisschen Sand drüber und einfach so ein bisschen das Leben reingebracht, dass ich dann nicht nachher vor einer weißen klinischen Leinwand stand, sondern vor etwas, was schon lebendig war und wo einfach schon so dieses spielerische, leichte schon irgendwie mit dabei war. Zumindest so habe ich es wahrgenommen. So, und jetzt noch meine Tipps für euch, jenseits von meinen persönlichen Tipps. Erstmal, wie befreit man sich denn, wenn man jetzt merkt, oh Mann, das ist voll mein Thema, ich habe diesen Perfektionismus im Gepäck und das lähmt mich so oft, dass ich gar nicht anfangen kann. Dann wäre mein erster Tipp, tatsächlich diese harten Augen, die auf dich schauen, diese strafende Stimme, die da zu dir spricht, zu entlarven. Sowas sitzt einem manchmal im Nacken oder ist so hinter einem oder schräg neben einem. Und es ist so hilfreich, da hinzuschauen und das wahrzunehmen. Vielleicht dir sogar einen Zettel zu nehmen und dir aufzuschreiben, was diese Stimme sagt. Die sagt eh immer dasselbe. Das ist nicht besonders kreativ. Das ist einfach nur so ein Speicher von vergangenen Erfahrungen. Schreib dir das auf, mach dir das bewusst. Und dann mach dir auch bewusst, welche Anteile in mir haben das erlebt. War das das 7-jährige Kind, was diese strengen Eltern hatte, oder das 3-jährige, wo die Zeit im Kindergarten vielleicht schlimm war und da dieser Perfektionismus dir begegnet ist oder wo auch immer du es erlebt hast. Dass du diesen Anteil ein bisschen ortest in dir und dich dann fragst, was braucht dieser Anteil eigentlich, um sich wohl zu fühlen? Was braucht dieser Anteil eigentlich, um so richtig aufzublühen? Ah, vielleicht hätte der Raum zum Spielen gebraucht. Oder vielleicht hätte der Eltern gebraucht, die ein bisschen mehr in ihrer eigenen Kraft sind und dir in deiner Kraft hätten begegnen können. Und ich finde es so hilfreich, reinzuspüren und wahrzunehmen, was die Anteile eigentlich gebraucht hätten und dann zu schauen, wie kann ich das ein klein bisschen in meinen Alltag bringen? Kann ich mir den Raum zum Spielen geben? Kann ich zum Beispiel, wenn ich weiß, ich muss jetzt was Neues anfangen, kann ich mir diese Lernkurve erlauben, dass ich erstmal nur ein bisschen gucke und dann eine Pause mache und dann wieder ein bisschen rumprobiere und dass ich wahrnehme, ich darf lernen, ich darf wachsen und dass du vielleicht auch in deinen Alltag Dinge einbaust, wo nichts dabei rauskommt, wo kein Ergebnis am Ende da sein muss, wo einfach nur die Erfahrung zählt oder das Spiel oder das Miteinander und du im Moment sein kannst und nicht in diesem perfektionistischen, ich muss jetzt Leistung erbringen. Ja, das wären so meine Tipps für dieses Thema. Kennst du denn den Perfektionismus? Warst du als Kind von Perfektionismus umgeben? Und wenn ja, wie äußert sich das bei dir? Wie erlebst du das? Ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare hinterlasst. Ihr könnt es auf YouTube direkt hier unter das Video reinschreiben oder wenn du mein Newsletter bekommst, da kannst du auch einfach auf die E-Mail, die ich dir schicke, den Newsletter einfach antworten. Diese Antworten, die kriege ich dann auch und die lese ich auch. Und wenn du merkst, oh, ich möchte noch mehr über die Heilung meiner Kindheit und der frühkindlichen Entwicklung lernen, dann blende ich euch jetzt im Anhang noch ein weiteres Video ein, wo es um die Heilung von Bindungstrauma geht. Wenn das für dich von Interesse ist, dann kannst du mal schauen, wie diese ganz frühen Erfahrungen uns prägen und was es braucht, um die auch heilen zu können. Weil die gute Nachricht ist, das lässt sich alles heilen. Und an der Stelle auch nochmal den Hinweis auf die Morgenlichtmethode, die Coaching-Methode, die ich entwickelt habe. Das ist genau ein Thema, was im Grunde auch super in eine oder mehrere Coaching-Sitzungen passen würde. Wenn du merkst, oh, ich bin in diesem gelähmten Zustand und ich kann einfach nicht beginnen und ich will aber eigentlich, aber es geht irgendwie nicht, da steckt irgendwas dazwischen und hindert und blockiert mich. Da gäbe es tatsächlich auch die Möglichkeit, eine Coaching-Sitzung in Anspruch zu nehmen und dich von jemandem begleiten zu lassen, der mit dir zusammen dieses innere Kind wahrnimmt und diesen Anteil von dir wahrnimmt und anfängt, diese Härte der Vergangenheit ein bisschen abzustreifen und neue liebevolle Helfer zu finden. Und ich sage immer, wir holen die glückliche Kindheit nach, die wir vielleicht nie hatten. Und ich finde das für mich immer das Schönste, wenn ich heute spüre, wie viel mehr Anteile von mir glücklich sind und in ihrem Element sind oder einfach auch lebendig werden durften, die vorher einfach so ganz eingeschüchtert mehr so im Hintergrund waren. Das ist, was für mich eigentlich Heilung bedeutet, dass alles immer mehr und mehr lebendig wird. Jawohl, und wenn du mehr über das Morgenlicht-Coaching erfahren möchtest, kannst du jederzeit auf die Morgenlicht-Coaching-Webseite kommen. Die Links und alle Infos dazu findet ihr auch immer im Beschreibungstext zum Podcast. Irgendwo unten drunter müssten die Links sein. Okay, ihr Lieben, dann einen wunderschönen Tag für euch. Danke fürs Dabeisein. Dann freue ich mich, von euch zu hören, ob dieses Thema euch auch betrifft. Alles, alles Liebe und bis dann.